Podcast. Im Gespräch mit Psychologin, Philosophin und Autorin Professor Dr. Verena Kast. Ein Podcast der Lindauer Psychotherapiewochen. Beim letzten Mal haben wir uns über die Zukunft der Lindauer Psychotherapiewochen unterhalten. Und auch darüber, was das Älterwerden uns über den Umgang mit dem Zustand der Welt lehren kann. In dieser achten und letzten Folge des Podcasts nimmt uns Verena Kast mit in ihre ganz persönliche Zukunft nach ihrem Abschied von den Lindauer Psychotherapiewochen. Sie erzählt von ihrem neuen Buch, das sich um das Thema Vertrauen dreht, und sie erklärt, warum die Welt wieder mehr Vertrauen lernen sollte. Zum Abschluss teilt sie dann, was sie jungen Menschen in der Wissenschaft raten würde, um ein ähnlich erfülltes Berufsleben zu haben wie sie selbst. Und was soll ich sagen? Ich glaube, der Tipp reicht weit über die Wissenschaftswelt hinaus. Aber hören Sie selbst. Es gibt wirklich viele Leute, die sie auch wirklich arg vermissen werden in dem ganzen Kontext. Wenn man darauf zurückguckt, dann ist es ja auch was, was weiterleben soll auf eine Art und Weise, dass es sie irgendwie auch mitträgt. Und das leitet zu der letzten Lindau-Frage über, was dürfen die Lindau-Psychotherapiewochen auf gar keinen Fall verlieren in der Zukunft? Ich habe gefragt, wo können wir uns entwickeln und was kann noch passieren und wo können wir vielleicht noch irgendwie neue Ideen haben, aber was darf auf gar keinen Fall verloren gehen?
Also diese Interdisziplinarität, also jetzt innerhalb der Psychotherapie, die darf nicht verloren gehen. Dann meine ich auch, es darf auch nicht die qualitative Forschung verloren gehen. Also nicht, dass alles, dass einfach nur noch Vorträge kommen, die Studien referieren, sondern ich finde, dieses auch eher Humanwissenschaftliche darf nicht verloren gehen. Also dass man eben auch Störungen aus ganz verschiedenen Richtungen anschaut und eben durchaus auch aus einer philosophischen Richtung. Ich glaube, das ist im Moment eher die größte Gefahr, dass, weil wir so wissenschaftlich orientiert sind, dass man dann so sehr in die Situation hineinkommt, dass eben nur noch Studien referiert werden und man vielleicht auch mehr noch Nachdenklichkeit, also ich finde, die Lindau-Psychotherapie fördert eigentlich Nachdenklichkeit und diese Nachdenklichkeit, die dürfte auf gar keinen Fall verloren gehen. Dann dürfte auch nicht dieser Lindau-Spirit, der eben auch so dadurch sich auszeichnet, dass man sich ein bisschen verbunden fühlt über Lindau und auch Menschen, die zum ersten Mal kommen, doch dann versucht einzubeziehen. Ich finde, das dürfte auf der menschlichen Ebene, dürfte das nicht verloren gehen.
Lindau also ein bisschen auch als Eintrittsritual in so eine Psychologinnen-Gemeinschaft, habe ich das richtig rausgehört?
Ja, eine Psychotherapeutinnen-Psychotherapeuten-Gemeinschaft, ja. Also das ist schon klar, das gibt ja viele Menschen, die sich Jahr für Jahr da in Lindau wieder treffen und auch da über die Jahre hinweg Freundschaften knüpfen und eben auch sehr viel austauschen miteinander. Von daher ist es eine Tagung, die die Menschen sehr verbindet. Und dieses Verbindende, das sollte auf keinen Fall verloren gehen, aber das sehe ich jetzt auch nicht so als Gefahr.
Auch im Digitalen nicht?
Ja, wenn es nur noch digital wäre, wahrscheinlich schon. Wobei ich immer wieder finde, Menschen sind sehr erfindungsreich. Oder wie die angefangen haben, im Chat miteinander zu reden und haben gesagt, ja, das finde ich eigentlich ganz gut, was sie da gesagt haben. Oder jemand hat etwas Sexistisches gesagt, dann hat er Bäh bekommen. Also das war jetzt nicht zu vergleichen mit einem Gespräch, aber ich hatte den Eindruck, Menschen beginnen sofort wieder die Form von Beziehung zu pflegen, die man halt noch pflegen kann.
Finde ich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ich könnte noch ewig weiter mit Ihnen über Psychotherapeutinnen-Gemeinschaften sprechen. Aber so ein kleines bisschen würde ich jetzt den Blick in die Zukunft richten. Sie haben im Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur 2020 gesagt, der Mensch sei ein interessiertes Tier. Wenn wir so richtig auf der Suche sind nach etwas, was uns begeistert, dann fühlen wir uns auch wirklich lebendig und dann können wir auch die Zukunft gestalten. Was ist denn das, was Sie aktuell so richtig begeistert und womit Sie die Zukunft gestalten?
Also ich schreibe im Moment ein Buch über Vertrauen und Misstrauen und suche gerade noch einen Titel dafür. Also ich bin an sich schon ziemlich weit. Und zwar einfach, weil ich gefunden habe, dass diese Pandemie unser Vertrauen ganz ungeheuer in Frage stellt. Und das Misstrauen natürlich, oder Vertrauen und Misstrauen, das brauchen wir ja, weil die Welt so komplex ist und das reduziert Komplexität. Und das kann eben Vertrauen und das kann auch Misstrauen. Wir gehen ja von Kontrolle aus, oder? Wir haben die Ansicht, dass man alles kontrollieren kann. Und ich glaube, das ist uns jetzt klar geworden, wir können lange nicht alles kontrollieren. Also müssen wir eigentlich zurück auf das Vertrauen, nicht? Also wir müssen wieder uns versuchen herauszufinden, in vielen Situationen vertrauen wir ja, oder sie werden dem Lokführer vertrauen, sie werden nicht nachschauen, ob der ob der eine gute Prüfung gemacht hat oder so. Oder wir vertrauen doch auch im Straßenverkehr, dass alle sich einigermaßen vernünftig verhalten. Tun sie ja nicht, oder? Aber über dem Schnitt schon. Aber auch dieses wieder Vertrauen riskieren. Vertrauen ist ein Risiko. Es ist ja nicht so, wenn ich vertraue, dass das dann einfach gut herauskommt, sondern es ist ein Risiko. Und wenn mein Vertrauen missbraucht ist, dann werde ich verwundet. Das ist nicht gut für mich. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass wir eben dieses Vertrauen auch wieder riskieren. Ich finde, es ist ein Risiko. Und einfach auch in Kauf nehmen, dass einige unser Vertrauen missbrauchen werden. Wir werden natürlich auch misstrauen. Es gibt ja auch eine gesunde Skepsis. Also ich finde, eine gesunde Skepsis ist etwas ganz Wichtiges. Ich würde es noch nicht unbedingt Misstrauen nennen. Kürzlich hat mir jemand gesagt, und da hat mich dieser Mann sehr sonderbar angeschaut und nachher hat er mir etwas gestohlen. Da habe ich gesagt, ja, das ist die Skepsis, die da fehlt, oder? Also, dass man dann denkt, wenn jemand so schaut, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Also das ist das, was ich im Moment sehr wichtig finde. Da gehören dann natürlich eben auch diese Sachen dazu von zu viel Autonomie. Also dass man, wenn man zu viel Autonomiestreben hat, dass man dann eben auch nicht vertraut, nicht? Mit zu viel Autonomiestreben sage ich ja, ich kann alles selber. Und dieses Abhängigsein voneinander, dieses Akzeptieren, dass wir abhängig sind voneinander und auch dankbar sind, dass wir andere haben und dass die anderen uns auch helfen, dieses nicht so, ja, ich brauche niemanden, sondern wir brauchen alle einander. Wir müssen einander nicht missbrauchen, also nicht in dem Sinn, dass wir andere brauchen, wenn wir sie eigentlich gar nicht brauchen. Aber auf einer tiefen Ebene brauchen wir einander und können wir miteinander eben wirklich Probleme lösen. Und da komme ich immer wieder auf die Angst zurück. Verstehen Sie, wenn man allein nachts durch eine Straße geht und hört einen Lärm, hat man Angst. Sie können mit einer ganz alten Mutter nachts durch die Straße gehen. Man hat keine Angst. Und es ist nicht, weil es die Mutter ist, sondern weil es ein anderer Mensch ist. Zu zweit hat man einfach weniger Angst.
Ich muss gerade von Hartmut Rosa an den Resonanzbegriff denken. Da geht er so von dem Gedanken aus, dass wir in der Welt des anderen quasi einen Resonanz auslösen. Das ist ja letztlich auch ein Vertrauensansatz. Wie kann man denn Vertrauen lernen oder schulen so als, also gibt es in dem Buch, was Sie schreiben, auch eine Handlungsanweisung, eine Handlungsidee, eine Wachstumsidee vielleicht so?
Also ich glaube, Vertrauen entwickeln wir ja in einer vertrauensvollen Beziehung. Also von dieser ganzen Kleinkind-Idee, also Baby an, das ist ja immer, Baby muss vertrauen, nicht? Ob die Eltern vertrauenswürdig sind oder nicht, es muss einfach vertrauen, das vertraut auch. Und wenn dann die Eltern sich als vertrauenswürdig erweisen und dann auch die Umwelt als sich vertrauenswürdig einigermaßen erweist, dann werden wir vertrauensvoller. Also das ist so der Weg, den es gibt. Und ich finde, bei Menschen, die wenig Vertrauen entwickeln konnten, ist es dann natürlich trotzdem so, dass sie Menschen finden, denen sie vertrauen können. Das kann ja mal ein Lehrer sein, eine Erzieherin sein und so weiter. Und ich glaube, mit jeder Situation, wo man riskiert zu vertrauen und nicht enttäuscht zu werden, entwickelt sich auch dieses Vertrauen. Und dann, glaube ich, einfach gibt es auch ein Vertrauen, vor allem Vertrauen. Also, dass wir im Grunde genommen eben doch darauf vertrauen, dass das Leben zu bewältigen ist, dass die Probleme zu lösen sind. Und das ist nicht einfach Naivität, sondern das ist wirklich ein Vertrauen darauf, dass solange ich lebe und solange ich eigentlich in diesem Leben auch kämpfe, wird es irgendwie zu einem guten Ende gehen. Und ich glaube, das ist so was wie ein archetypisches Vertrauen, oder? Das ist ein Vertrauen, das allen Menschen gemeinsam ist. Und das wird natürlich, je nachdem, wie dann das persönliche Vertrauen ist, wird das etwas mehr zum Tragen kommen oder etwas weniger. Aber ich finde auch Menschen, die wirklich nicht viel Grund zu vertrauen hatten und da auch eine Problematik haben in ihrem Leben, dieses Grundvertrauen, das haben sie eben trotzdem auch. Und ich finde, da muss man auch wieder hinkommen, dass man das eben auch sieht.
Ich glaube, das braucht wahnsinnig viel Mut, weil wenn man vertraut, dann gibt man sich ja in gewisser Weise auch dem Status quo hin. Also ich finde, das ist wie mit dem Zufriedensein. Wenn man sich dafür entscheidet, zufrieden zu sein, dann ist das automatisch die Aussage, ja, so wie es jetzt ist, ist es irgendwie in Ordnung. Und ich finde, es braucht wahnsinnig Mut in einer Gesellschaft, die so auf Selbstoptimierung aus ist, weil man dann sagt, nee, ich muss das jetzt gerade gar nicht optimieren. Ich vertraue der Situation, dass die schon so wie sie ist in Ordnung ist oder der Person. Sehen Sie das auch so, dass Vertrauen haben und auch zufrieden sein Mut braucht?
Also anders als Sie sehe ich, dass ich sehe, Vertrauen haben braucht Mut, weil es ist ein Risiko. Ich finde, Vertrauen zu haben, ich kann ja jederzeit in meinem Vertrauen sehr enttäuscht werden und dann habe ich ein Problem. Diesen Gedanken, wenn ich vertraue, dann muss ich mich nicht mehr verändern, den sehe ich eigentlich weniger. Weil ich sehe, wenn ich von Vertrauen rede, bin ich bereits in einem Konflikt drin. Die Welt geht doch manchmal einfach so, hat so eine Konsolidierungsphase. Das hat man auch im Leben, oder? Dass man, vorher war irgendein Aufbruch oder so, man hat sich verändert, gewandelt, und dann geht's mal eine Weile flach. Und in der Situation würde ich doch nie sagen, ich muss vertrauen. Weil dann vertraue ich einfach selbstverständlich. Oder das sind ja auch die Phasen, wo ich nicht frage, hat das Leben einen Sinn? Weil das hat einfach einen Sinn, aber das ist implizit. Das sind Situationen, wo wir nach diesen Dingen gar nicht fragen. Und dann kommt wieder irgendein Aufbruch. Und jetzt ist das Vertrauen gefragt. Kann ich jetzt vertrauen? Kann ich vertrauen, dass ich, wenn ich das verloren habe, weiter gut leben kann, dass es eine neue Situation gibt für mich? Oder kann ich das nicht? Und deshalb ist für mich Vertrauen nicht dieses in etwas drin beharren. Das ist bei der Zufriedenheit schon viel mehr. Weil Zufriedenheit kann ja auch einfach heißen, kann ja eine faule Zufriedenheit sein. Oder ich kann ja einfach sagen, ich bin zufrieden. Also ich muss nichts verändern in meinem Leben. Ich bin einfach immer zufrieden. Das ist schon ein bisschen langweilig.
Tatsächlich finde ich das total schön, dass Sie das jetzt anbringen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich bringe jetzt auch das Oscar Wilde-Zitat, am Ende wird alles gut und ist es nicht gut, ist es nicht das Ende. Das ist ja vielleicht ein bisschen das, was Sie mit dem Vertrauen, mit diesem Grundvertrauen auch sagen, oder?
Ja.
Aber gleichzeitig musste ich gerade lachen, weil ich nämlich mir auch aufgeschrieben habe, dass Sie von diesem Neugier-Thema auch total, ja, angefixt sind. Das ist ja auch, damit haben wir unser Gespräch auch begonnen eigentlich, mit dieser unbändigen Neugierde. Und dann haben Sie im Vorgespräch, das ist ja nun auch schon ein bisschen her, gesagt, dass für Sie jetzt die große Herausforderung sein wird, kreativ zu schrumpfen, weil Kreativität irgendwie Ihr großer Wert sei, aber Ihnen ja auch schon bewusst ist, dass jetzt so ein bisschen, es muss einfach nicht mehr ganz so viel sein, wie es irgendwie mal war. Und Sie haben in einem anderen Interview gesagt, ich darf alles schaffen, aber ich muss eben nicht mehr. Und das finde ich interessant. Wie wollen Sie das denn anstellen, kreativ zu schrumpfen? Weil so ein Buch zu schreiben klingt ja gar nicht unbedingt direkt nach Schrumpfen.
Ja, aber ich mache es nicht mehr so schnell wie früher. Kreativ schrumpfen ist natürlich auch wichtig für unsere gesellschaftliche Problematik, weil Sie haben ein paar Mal von Selbstoptimierung geredet, aber es geht ja viel weiter, oder? Immer dieses Mehr optimieren, und es ist ja eigentlich ganz selten, dass jemand sagt, wir machen's gut und bleiben auf einem gewissen Stand. Das hört man jetzt manchmal, dass jemand sagt, nein, wir wollen nicht mehr noch erweitern oder so, wir wollen auf diesem Stand bleiben, und das finde ich ja eigentlich etwas sehr Wichtiges. Wir müssen ja dahin kommen, dass wir die Dinge, die wir brauchen, auch wirklich produzieren können, dass wir die haben können, dass niemand Hunger haben muss, aber nicht immer mehr. Wir brauchen auch nicht immer mehr Geld, weil irgendwann von einem gewissen Maß an Geld kann man es ja gar nicht mehr brauchen. Und weggeben kann man es dann auch irgendwie nicht mehr, weil man es nicht mehr weggeben kann. Aber das wäre im Grunde genommen Schrumpfen und gleichzeitig die Energie, die daraus bleibt, für Kreativität zu brauchen. Also innerhalb diesem Schrumpfen eben nicht immer dasselbe, sondern kann man es vielleicht auch noch ganz anders machen. Ich denke, wir brauchen viel zu viel Kreativität oder Energie immer dafür, noch mehr und noch schneller und noch besser. Wenn man da einfach sich sagen würde, nee, wir fahren alles ein bisschen zurück, was wir ja jetzt in der Pandemie hatten und was ja ganz vielen Menschen ja durchaus passt. Also ich höre jetzt nicht wenige, die sagen, ich werde nur noch 80% arbeiten, weil das ist genau das, was ich eigentlich brauche. Und dann kann ich das, was ich habe, kann ich auch wirklich gut machen und kann auch das machen, was mich freut. So etwas stelle ich mir vor. Und das Kreative wäre dann einfach nicht einfach, es ist alles weniger, wir müssen auf alles verzichten, sondern wie machen wir das Leben lebenswert in diesem kleineren Maßstab?
Und wie schaffen wir dann, das lebenswertere Leben anzustreben, ohne nicht schon wieder in so eine Strebensnarration reinzurutschen?
Naja, also die natürlich immer dieses Streben haben, die werden das auch da haben. Das glaube ich sehr, sehr klar. Ich glaube nicht, dass man das einfach so grundsätzlich kann. Aber ich glaube, das haben wir vielleicht auch in der Pandemie gelernt, dass Lassen eigentlich auch was sehr Positives haben kann. Oder also, es muss nicht immer mehr sein, man kann auch mal lassen. Was ich einfach wichtig finde, ist, dass wir nicht immer davon ausgehen, darauf musst du verzichten, sondern ich finde, wir müssen es positiv formulieren. Ich habe kürzlich irgendwo gelesen, als Beispiel habe ich ganz toll gefunden, Cola Zero. Cola Zero hat keinen Zucker und muss genauso gut sein wie Cola, wenn möglich noch besser. Und der hat das in einer Zeitungskolumne hat der gesagt, so muss man Umweltveränderung anpreisen. Es muss Cola Zero sein. Also null Schaden, null Schadstoff, wenn das, oder wenig Schadstoff, und aber gleichzeitig der gute Geschmack. Und ich finde, der hat was Rechtes, hat was Richtiges getroffen, weil dieses ewig Verzichten, das liegt uns einfach nicht. Vielleicht ist deshalb auch schon das Wort Schrumpfen, wobei ich finde, Schrumpfen ist noch ein lustiges Wort, nicht?
Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, gell?
Ja, genau.
Ja. Tatsächlich ist es interessant, weil aus der Kommunikationswissenschaft gibt es Forschungen, die tatsächlich zeigen, dass der Frame, den wir bedienen, gerade was Klimaforschung angeht, einen Riesenunterschied macht in der Bereitschaft, klimafreundlichem Verhalten zu frönen.
Ja, und da würde dann eben auch die Neugier kommen. Also innerhalb, es braucht eine Sicherheit, nicht? Und innerhalb dieser Sicherheit könnte man sicher sagen, und wie kann man es jetzt verändern, dass es noch ein bisschen bessere Lebensqualität gibt. Also ich glaube, wir haben in der Pandemie schon gelernt, dass das weniger werden, dass das sehr viel Lebensqualität zum Teil auch gebracht hat.
Auf jeden Fall. Ich meine, allein wenn Sie beschreiben, Ihre Liebe zur Natur zurückentdeckt zu haben, das ist natürlich toll, ne? Gleichzeitig ist auch super, dass wir uns hier persönlich sehen können und so langsam auch tatsächlich dem Ende des Fadens nähern, weil ja auch ein paar Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Podcast hören werden. Was möchten Sie denen denn so mit auf den Weg geben aus Ihrer wissenschaftlichen Erfahrung raus? Wie besteht man so ein langes wissenschaftliches Leben, was Sie ja nun auch haben? Was gibt's da so die Top 3 Schlüsselpunkte?
Nein, ich habe keine Top 3. Ich habe auch den großen Luxus gehabt, ich habe immer das gemacht, was mich interessiert hat. Also immer da, wo dieses Interesse, diese Exploration war, das habe ich gemacht und das wurde mir auch zugestanden in meinem Wissenschaftlerinnenleben. Das ist auch der Grund, warum meine Bücher entstanden sind. Und ich finde, wenn man sich's leisten kann, sich nicht korrumpieren zu lassen, dann ist das eigentlich eine ganz, ganz gute Situation. Im Übrigen finde ich, Nachwuchswissenschaftler, die haben ja oft sehr, sehr gute Ideen. Und dazu sollen sie auch stehen und auch dazu stehen, dass sie wirklich gute Ideen haben. Ich meine, man muss deshalb nicht so tun, wie wenn man jetzt der nächste Einstein wäre, aber zwischen dem nächsten Einstein und dieser so, oh Gott, wird mein Konzept angenommen oder nicht, gibt's eigentlich noch sehr vieles. Also ich würde sagen, Selbstwirksamkeit. Probieren und wenn's halt ein Problem gegeben hat und man wirklich scheitert, hinfallen und wieder aufstehen.
Und das war sie, die 8. und letzte Folge des Podcasts der Lindauer Psychotherapiewochen. In über 3 Stunden Gespräch hat Professor Dr. Verena Kast uns mitgenommen von ihrer Kindheit auf dem Bauernhof über die Ausbildung, die beeindruckende Karriere als Tiefenpsychologin in Wissenschaft und Praxis und ihr Weltbild als Psychologin. Mit diesem Podcast verabschiedet das Team der Lindauer Psychotherapiewochen Verena Kast nach fast 40 Jahren, das Ganze mit einer gehörigen Portion Dankbarkeit, aber auch Neugierde darauf, welche Projekte Verena Kast wohl als nächstes angeht. Denn eines ist während unseres Gespräches mit Sicherheit deutlich geworden. Älter werden und kreativ schrumpfen haben für Frau Kast sicher nichts mit Stillstand und Rückzug zu tun. Es bleibt also spannend. Mein Name ist Katharina Hayek und im Namen des Teams der Lindauer Psychotherapiewochen, aber sicherlich auch im Namen von Frau Kast, bedanke ich mich fürs Zuhören. Podcast im Gespräch mit Psychologin, Philosophin und Autorin Professor Dr. Verena Kast. Ein Podcast der Lindauer Psychotherapiewochen.